I've been on my spaceship counting stars since 94.
Also sie war glücklicher Single. Sagt sie, glaube ich, ist so. Und dann kommt einer daher und sagt, du, ich habe mich in dich verliebt. Das ist schon mal der erste Hammer. Der zweite ist, dieser eine, der das sagt, bringt 4 Kids mit. Und dann muss ich jetzt überlegen, was mache ich mit so einer Aussage? Liebe, ja? Mache ich's? Immerhin ist sie 40 Jahre alt. Oder mit 40 hat sie geheiratet dann. Vergleicht mein Mann jetzt mich mit seiner früheren Frau? Oder was sagen die Kids? Du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht meine Mutter. Und sie hat sehr authentisch und offen darüber gesprochen. Auch über ihre Zweifel, die sie am Anfang hatte und die auch zwischendurch immer mal wieder hochploppten. Also total echt und total ehrlich das Gespräch.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Wie ging es dir dabei, als du so die Andrea auf den letzten Weg begleitet hast?
Ich habe sie besucht, kann ich mich noch erinnern, im November. Und,
im Februar starb sie?
Ja, genau. Also,
ein Vierteljahr später?
Genau. Und ich habe sie besucht und wir hatten es ganz schön. Und wir saßen auf dem Sofa und waren ganz gemütlich miteinander und so. Und dann habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt. Ich habe bei einer anderen Freundin übernachtet. Und dann sagt sie, ob mir das was ausmachen würde, wenn sie sitzen bleibt und mich nicht zur Türe begleitet. Und ich, na klar. Und wir haben uns umarmt und ich bin gegangen. Und erst sehr viel später ist mir dann gedämmert, dass das eigentlich ein Moment war, der tatsächlich irritierend war für mich. Eigentlich untypisch für sie, weil sie immer was Gastfreundschaftliches und so was Offenes hatte. Und ich wusste, es geht ihr nicht so gut. Das hatte sie auch erzählt, dass sie schon verschiedene Untersuchungen gemacht hatte und dass die Ärzte eigentlich nichts finden und immer sagen, ja gut, das ist die Überforderung mit den 4 Kindern oder die Herausforderung mit 4 Kindern.
Gehen Sie mal in Kur.
Genau, sowas. Ja, das wurde immer so, also ich glaube, es wurde schon gesucht, aber immer so ein bisschen, naja, es gibt aber eigentlich gute Gründe. Das sind 4 Kinder und die haben Namen und von daher, ja, ist es noch nicht so beunruhigend. Aber im Nachhinein hat es mich, glaube ich, tatsächlich irritiert. Aber ich habe das auch nicht, ich hatte das nicht so präsent vorneweg. Ja. Und dann hat der Stefan ja immer wieder Rundmails geschrieben, über wie es sich so zugespitzt hat. Also, dass im Januar dann es einfach nicht mehr ging ohne Krankenhaus und dass dann ja lange, also relativ lange noch gesucht wurde, eigentlich bis kurz vor ihrem Tod, war dann erstmal klar, was es ist und die Prognosen eben denkbar ungünstig und schlecht. Ja, und so ist es ja auch gekommen. Sie ist dann gestorben.
Und du warst in der Beerdigung auch dabei?
Ich habe sie tatsächlich noch als letztes lebend angetroffen. Das war eigentlich ein ganz schöner Moment. Und ich dachte, sie sieht so gut aus. Also sie hat so ja, was ganz Schönes, was Weiches und Zugewandtes gehabt. Sie war auf Intensivstation und wollte eigentlich nicht mehr viel Besuch. Und ich hatte an dem Tag mir vorgenommen, ach, ich besuche sie. Ich habe damals war ich so in einem Schuldienst und habe Ferienzeiten gehabt und habe sie genau an dem Freitag besucht. Und ich musste erst ein bisschen warten und durfte dann. Und ja, genau. Und dann haben wir uns so verabschiedet und dann ja, ist sie gestorben.
Aber sie sagte nicht, kümmere dich um Stefan.
Nee.
Das sind so Fragen, die ich dann
ja, genau, so, so noch so das letzte Mitgebsel. Nee, sie hat mich gefragt, ob ich ihren Joghurt essen möchte. Und ich war aber tatsächlich, ich glaube, ob der Technik und dieser Supermedizin, an der sie angehängt war, also in dieser Intensivstation, ich war wirklich total irritiert und geschockt. Mhm. Mir ist auch hinterher echt richtig schlecht geworden und Kreislauf, weil es mich so geschockt hat. Mhm. Ich wusste, es geht ihr nicht gut. Aber irgendwie das dann live und in Farbe zu sehen und da seine Freundin liegen zu sehen. Und sie hatte eine Andeutung gemacht.
Oh, der war gut.
Ja?
Der war gut.
Sollen wir da noch was machen, oder?
Nein, wir machen ganz
wir weiter. Jetzt kommt Wind auf, gell?
Ja, ja.
Sie hatte irgendeine Formulierung gemacht, wo ich auch erst im Nachhinein gedacht habe, war das ein Hinweis darauf, dass sie wusste, dass sie stirbt und sie es mir vielleicht sagen wollte. Aber es hätte auch sowas sein können, so wie ich, ja, jetzt ist halt mal Schlafen angesagt. Oder irgendwie, ich weiß nicht mehr die Formulierung. Nee. Ja, im Nachhinein überlegt man sich manches, ja.
Ist klar, und dann interpretiert man.
Ja, und genau, jetzt, und hat Fantasien und so. Und, ja.
Und dir wurde es schlecht, als du auf der...
Ja.
Oder als du da rauskamst, ja. Kann ich sehr gut, mhm. Jeder, der auf der Intensivstation mhm. länger war, weiß das. Und als du merktest, dass die Gefühle für Stefan intensiver werden, wurde es ja auch schlecht, oder?
Nee, da habe ich dann eher Herzklopfen bekommen und...
Hast du gedacht, das geht gar nicht. So pietätsvoll. Und
ja.
Oder wie ging es da?
Gut, ja, okay. Also das... Es war so, dass wir, ich war tatsächlich auch bei der Beerdigung dabei, wir hatten so ein, der Stefan hat ja ein großes Netzwerk und wir haben viele Freunde und wir haben auch manches vorbereitet für die Beerdigung und so und Abschiedsfeier. Und es war sehr würdevoll, auch irgendwie endgültig, also zumindest hier auf der Welt, ja, endgültige Situation. Und dann hat der Stefan gesagt, er würde gerne im Kontakt bleiben. Ich habe ja nicht mehr hier gewohnt. Und wenn er Fragen hat zu den Kindern oder wenn er merkt, irgendwas ist komisch, ob er anrufen kann, ob wir telefonieren würden. Mhm. Ich habe beruflich einfach immer wieder mit Kindern und Jugendlichen zu tun gehabt und auch jetzt wieder. Und deswegen war das klar, ja, das ist das Einfachste für mich, ja, eine Beratung am Telefon, wenn ich es kann. Also so. Ich selber habe keine leiblichen Kinder und ich dachte doch, vom Beruf her habe ich, glaube ich, eine schöne Ausrüstung, manche Entwicklungen zu beurteilen vielleicht oder zumindest mal anzuschauen oder auch so was Unerschrockenes, mal was zu formulieren, ja, oder eine Frage vielleicht auch zu formulieren. Und genau, und dann haben wir oft telefoniert. Und da ging es aber eben nicht nur, wie geht es den Kindern, ich finde, der Stefan hat es erstaunlich gut gemacht mit den Kindern, auch mit seiner Trauer, sehr, sehr souverän umgegangen, auch sehr ehrlich. Und er hat eben von seiner Trauer erzählt und so habe ich Stefan eigentlich kennengelernt. Ich kannte ihn natürlich vorher, also man kennt ja vielleicht den Mann seiner Freundin irgendwie so. Und ich fand ihn schon sympathisch, aber ich glaube, wenn jemand in Trauer ist, dann... blickst du tiefer oder dann ist das Herz so offen.
Denkt man dann, Brigitte, das gehört sich nicht.
Ja, genau.
Da kommt ein Gefühl
genau.
hoch und denkt,
ja, genau.
Abdrücken.
Also irgendwann habe ich gemerkt, wow, ich finde, es ist ein toller Mann. Und das habe ich vielleicht schon hin und wieder mal gedacht in meinem Leben. Mhm. Aber irgendwie dachte ich, ja, aber es ist der Mann meiner verstorbenen Freundin.
Genau.
Und irgendwie...
Da haben wir doch Vorbehalte, oder?
Ja, oder irgendwann kam dann, genau, und wenn ich mich jetzt in ihn verlieb, dann denken die Leute, da ist schon vorher was gelaufen. Sauerei.
Könnte man denken, oder?
Irgendwie habe ich gedacht, okay, ich muss da eine Haltung dazu finden. Was lerne ich neu am Stefan kennen? Und es war tatsächlich die Trauer und dass er sein Herz so aufgemacht hat. Und wie er über die Andrea, über seine verstorbene Frau gesprochen hat, fand ich sehr ansprechend und sehr bewegend. Und auch sehr, das hatte so was Vertrautes, auch so was Respektvolles. Und ich dachte, ja, die haben sich richtig geliebt. Also, so. Und was sag ich jetzt dazu?
Ja, das wollte ich gerade fragen.
Genau. Und dann habe ich gedacht, ich sag erst mal gar nichts dazu. Ich kann Gefühle auch gut vielleicht mal auf Seite stellen. Jetzt geht es da mal darum, am Telefon präsent zu sein, professionell, wenn es um Kinder geht. Und irgendwann hat der Stefan einen Besuch gemacht, weil er in der Zeit auch einen Teil der Ausbildung oder Weiterbildung in Würzburg gemacht hat. Und ich hatte ihm eine Unterkunft bei meinem Bruder vermittelt. Mhm. Und dann hat er gesagt, er kommt wieder, macht die Weiterbildung zum Mediator. Er kommt und ob er wieder bei meinem Bruder übernachten kann und die hatten das dann ausgecheckt. Und dann sage ich, ach, das wäre ja nett, wenn wir uns treffen würden. Mhm. Und er sagt, ja, das fände er toll, wenn wir
war es dann so, dass du schon den Flur auf und ab liefest und wartest, bis das Telefon geht und er dran ist? Oder war das
es war so tatsächlich auch ein Stück verstörend, weil ich mir auch nicht gedacht habe, also das war so
Darf man das?
Ja, darf man das? Kann ich das? Ich muss sagen, ich war eigentlich immer Single. Und so Anfang, Mitte 30 habe ich mir das so angeschaut und dachte, ach, ich könnte mir gut eine Beziehung vorstellen, aber nicht um jeden Preis. Und so das Thema Kinderwunsch, das musste ich mir nochmal mit einer Expertin anschauen, dass ich sage, die biologische Uhr tickt und das kriege ich auch überall gesagt. Und du, wenn du noch Kinder wolltest, dann jetzt aber zacki. Wo ich dann gedacht habe, ach, das schaue ich mir an, da hole ich mir Hilfe. Partnerschaft, ich kann auch noch heiraten mit 60. Also da hatte ich, glaube ich, ein entspanntes Verhältnis. Und deswegen war das für mich eigentlich so, ich dachte, das ist jetzt so nah, vielleicht so nah, vielleicht empfindet der Stefan, das war noch nicht ausgesprochen, ja, ähnlich für mich. Aber ich möchte ihn nicht in seiner Trauer bedrängen. Das war mir klar. Wenn da was Großes entstehen dürfte zwischen uns, dann aber im eigenen Tempo, also nicht forciert oder lock oder irgendwie was auch nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Also das war klar. Ich möchte eigentlich nicht aktiv werden bei jemand, der in Trauer ist oder so einen schweren Abschied hinter sich hat.
Das war für dich also kein No-Go.
Es war nicht wirklich No-Go. Ich wusste ja, was ich für Andrea empfand und was da so mit dem Stefan sich verändert. Also von daher war das irgendwie schon eigentlich was Neues. Aber für mich war immer die Frage, ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt wollte. Jetzt bin ich so lange Single. Ich hab das gut sortiert für mich. Ich war wirklich eine glückliche Singlefrau, das ja vielleicht auch nicht so oft gibt, ja. Hatte mir viel angeschaut. Ich fand mich ziemlich reflektiert und habe gedacht, ja, auf ins Leben. Und ob da ein Mann überhaupt Platz hat, ich bin gar nicht so weit gekommen zum Denken. Und dann hat er mich besucht.
Und dann kommt einer mit 4 Kindern um die Ecke.
Und dann kommt einer und sagt, Brigitte, ich empfinde mehr für dich als nur Freundschaft. Wie schaut denn das jetzt aus mit uns? Und da war ich so richtig so, jetzt formuliert er das, wie mutig ist er denn? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen darüber, wie könnte ein Miteinander überhaupt gelingen? Wie könnte das ausschauen?
Ja! Ich habe auch Stefan gefragt. Ja! Ich habe Stefan gefragt, hast du keine Schmetterlinge? Frage ich jetzt auch. Ne?
Da. Denkt, also als er mich gefragt hat, hat mich das auch sehr bewegt und ich war sehr beeindruckt, aber wir haben da jetzt nicht knutschend uns in die Ecke geschmissen, sondern ich glaube, wir waren, ja, tut mir leid, gell? Wir haben uns an die Hand gefasst und sind spazieren gegangen im Dunkeln und haben Sachen besprochen, weil mir schon klar war, das ist so das eine, so, ja, okay, ich darf mich verlieben, wow, aber ich möchte auch trotzdem den Verstand nicht außen vor lassen. Und das sind 4 Kinder, die ich auch kenne, die uns auch vertrauen, also dem Vater und der Freundin der Familie. Und was immer wir machen, das hat eine hohe Verantwortung. Ne?
Puh. Das klingt schon sehr vernünftig.
Ja, das war schon sehr vernünftig. Aber es gab natürlich schlaflose Nächte und Herzklopfen. Und dann ging es echt richtig los. Also als ich dann mir gedacht habe, doch, ich will es angehen. Dann habe ich schon gemerkt, ja, wow. Also ich, das war Verliebtsein, ja. Aber da war auch ganz viel Vertrautheit, die gewachsen ist.
Die
aufgebaut
hat, ne?
Vielleicht gar nicht über die Jahre, aber das ist so witzig, weil ich kannte den Stefan eigentlich schon auch mit seinen negativen Seiten. Das glaubt man jetzt vielleicht nicht, wenn man so ihn kennt. Aber ich kannte so auch so Schwachstellen über die Jahre.
Über die Jahre und über Andrea?
Vielleicht auch, wobei sie das immer sehr gut gemacht hat, dass das Thema Mann eigentlich nicht so im Vordergrund stand. Ich als Singlefrau und sie, wir hatten tatsächlich mehr die Kinder bewegt oder so, was uns sonst so noch beeindruckt. Das fand ich auch schön, das ist was Intimes, dass sie nicht so breit getreten hat oder so.
Und dachtest du auch dran, was andere sagen?
Ja, das war eher am Anfang. Und dann auch nochmal, ja doch, du hast recht, es war dann auch nochmal, was so die engeren Freunde sagen, was irgendwelche Leute sagen, ist mir auch heute ziemlich egal. Ja.
Heute sind 9 Jahre später.
Ja, heute sind 9 Jahre später, also 9 Jahre nach der Hochzeit. Wir haben nämlich geheiratet. Aber so das, die erste Zeit und dann auch bis zur Entscheidung, ob ich das wag oder nicht, war viel Herzklopfen, viel Emotion, viel Sehnsucht auch. Wir haben ja weit, oder was heißt relativ weit voneinander gewohnt.
Ja, man hat sich eben mal sehen können. Ne?
Das war Würzburg irgendwie nicht so, genau, ja genau. Wir haben schon auch mal verrückte Sachen gemacht, dass wir gesagt haben, ach komm, ich bin mal nachts losgefahren und dann früh wieder heim und haben hier die Nacht durchgeredet und so. Aber die Entscheidung war noch nicht gefallen, ob wir wirklich es miteinander wagen. Und es war uns beiden klar, wir wollen es erst in die Öffentlichkeit bringen, wenn wir uns sicher sind. Und tatsächlich den Kindern zuliebe. Und das war schon echt schwierig, weil das war dann, hatte immer so einen Heimlichkeitsaspekt, obwohl es überhaupt nichts zu verheimlichen gibt. Wenn man jemand liebt, wunderbar. Ja? Und,
hattest du Mitleid so mit ihm und dachtest, das muss ihm helfen? Oder
genau.
Oder war das so?
Ja. Nee. Nein, ich habe mich wirklich in den Mann verliebt. Und ich habe gemerkt, er braucht gar kein Mitleid. Es ist ein sehr gestandener Mann, der Gefühle äußern kann. Und ja, es geht ihm dreckig. Ja, und er vermisst seine verstorbene Frau. Und zu Recht. Ich finde es nur klar. Und es ist auch super anstrengend mit 4 Kindern alleinerziehend und im Haushalt. Und auch nicht zu wissen, wie geht es beruflich weiter. Das war ja damals auch irgendwie noch sehr vage. Ja? Er hat eine Weiterbildung gemacht, das war klar. Er hat auch die ersten Anfragen bekommen als Trauerbegleiter oder zumindest als Ansprechpartner. Wir kennen noch mehr jüngere verwitwete Männer oder Frauen. Kannst du dich mal mit denen treffen? Das ist so langsam gestartet, aber es war noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern. Ja? Es war alles offen und und ich hatte kein Mitleid. Ich hab gemerkt, ja, ich liebe den Mann. Was mir nicht klar war, wann ist genug Liebe da? Also wann kann ich ein ganzes Okay finden und sagen, ja, das machen wir, weil die Liebe langt. Nicht nur für heute und morgen, sondern für die Zeit, die wir miteinander haben könnten. Ja.
Hast du dir ausgemalt, dass es schwer wird?
Ja. Ich schon, weil da kommt genug Vernunft und ich habe in der Zeit auch in der Sonderschule gearbeitet, wo viele Familien waren mit vielen Brüchen und wo ich gedacht habe, wow, also es wagen immer wieder Menschen, sich wieder zusammenzutun und ich habe sehr den Fokus gehabt, immer wieder auf die Kinder, wo ich gedacht habe, wie kann ein Stiefprojekt gelingen, ja? Was muss man da mitbringen, dass das gelingen kann? Kann es überhaupt gelingen? Geht Stief überhaupt? Stiefmutter, ist das ein Traum? Also ist das ein Wunschtraum von mir? Nicht unbedingt vielleicht, ja. Mhm. Und wie kann man es gestalten, wenn man das macht? Und aber dann wieder zurück, aber will ich überhaupt den Partner? Dann muss man sich ja absprechen, dann mache ich das nicht mehr alles alleine. Was kommt da auf mich zu? Keine Ahnung. Aber ich war noch nie verheiratet. Keine Ahnung, was bedeutet das?
Es ist ja nicht nur, will ich den Partner, sondern will ich die 5.
Genau, das war klar. Also dieses, wenn ich ein Okay und ein Ja zum Stefan finde, dann zur ganzen Geschichte, da gehört auch die Vergangenheit und die Liebe zu Andrea dazu. Und da gehören absolut die 4 Kinder dazu. Mit allem, was sie bringen und was man auch noch nicht sehen kann. Also was ich sehen kann, finde ich, das kann man so ein bisschen abwägen oder einschätzen. Aber ich weiß nicht, wie entwickeln sich die Kinder, ja? Wie entwickelt sich unser Zusammensein, ja? Es waren so viele Fragen offen. Ja, das war für mich schon auch sehr viel Kopfsache, trotz Emotionen. Und
warum hast du denn trotzdem gemacht?
Weil ich den Mann lieb und weil ich die Kinder super finde. Und weil ich gedacht habe, ja, ich kann das. Und zwar nicht im überheblichen Sinn, sondern es ist ein Risiko, es bleibt ein Risiko und ich kann es nicht zu Ende denken im Vornherein.
Wer kann das?
Genau, ich kann mich nicht absichern und sagen, okay, bis dahin, da langt die Kraft und das braucht's ja nicht oder das wird ja nie passieren, sondern es war klar, es ist ein volles Risiko wie in jeder Beziehung, ja. Hm. Und dann irgendwann war der Moment, wo ich gedacht habe, ja genau, für mich glaube ich, war noch mal ein Aspekt, für mich war der Glaube immer ein Punkt, wo ich dachte, ja, das trägt mich, das stützt mich, das gibt mir auch Power für viele Entscheidungen oder für vieles im Leben, was vielleicht auch jetzt nicht so super läuft oder auch für unerfüllte Wünsche, ja. Mhm. Und dann dachte ich, ja, jetzt ist doch super. Jetzt frage ich Gott ganz einfach, was soll ich machen? Soll ich den Mann mit den Kindern heiraten oder lebe ich als Single? Und da hat man ja schon Ideen. Also Mann mit Kindern ist natürlich besser. Das ist so ein bisschen vielleicht Mutter Teresa oder so.
Dachtest du?
Also in abgeschwächter Form. Und dann kommt jetzt...
Gute Brigitte?
Ja, dann kommt jetzt ein Papyrus vom Himmel. Und da steht dann drauf, mach doch das.
Ist das der, der an der Wand hängt in der Küche?
Nein, nein, nein. Und dann habe ich so ein bisschen gewartet und gemerkt, da fällt überhaupt nichts vom Himmel. Ja. Aber immer mehr hatte ich den Eindruck, dass Gott irgendwie so spricht. Oder, also ich habe da jetzt keine Stimme gehört, aber sagt, weißt du was, mach, was du denkst, mach, was du willst. Aber das, was du magst, mach mit voller Hingabe, mit voller Action und mit voller Liebe. Und komm nicht hinterher, ach, hätte ich oder wäre vielleicht anders. Genau, das war... Eigentlich, es hat beides seine Berechtigung. Wenn du als Singlefrau weiterlebst, dann aber, ey, dann mach was. Ja? Und ich wollte, das war mir immer klar, ich wollte nicht, dass man mir kilometerweit schon ansieht, oh, die hat keinen abgekriegt, vielleicht ist sie so ein bisschen biesgurkig oder ich weiß nicht, so ein bisschen trübe. Ja? Und wenn du die Familie startest mit diesem Mann und den Kindern, dann mach's ganz. Und komm mir nicht hinterher, oh, ist aber ein bisschen anstrengend. So, also ich fand es sehr... Einerseits vielleicht ernüchternd wieder, aber eigentlich eine totale Freiheit, wo ich gedacht habe, boah, es ist überhaupt nicht festgelegt, was du machen musst. Du darfst es selber entscheiden und dann mach's doch auch. Und das war, wir haben viel telefoniert in der Zeit, Stefan und ich. Zwischendurch war er mal so, wo er gedacht hat, oh, ob er sich das nochmal traut. Ja, es könnte ja wieder einen Abschied geben. Ja, es kann ja, sagt ja keiner, dass ich jetzt oder dass wir gleichzeitig sterben oder dass ich nach ihm gehe. Ja, sondern es könnte sein, dass ich ja vor ihm gehe, was vielleicht für mich auch leichter wäre. Er hat ja jetzt schon Erfahrung. Ja. So, ja, und dann habe ich gedacht, ja. Ich weiß noch, im November war das, Anfang November, wo ich gedacht habe, ja, ich wage das. Ich kriege das nicht abgesichert. Ich bin immer, glaube ich, so ein bisschen mit dem Kopf analysieren und so ein bisschen Dinge stringent zu Ende denken, so verschiedene Optionen auszuloten und dann sauber entscheiden. Und dann habe ich, ja, ich kann viel ausloten, aber eben nicht alles. Ich kann mich nicht absichern. Es ist ein Wagnis und das ist auch gut. Das ist gut. Machen. Ja.
Ich lief, als ich heute Morgen kam, ging ich durch die Wohnung und da hing ein Bild von Andrea.
Ja.
Und ich dachte, gab es da nicht oder gibt es Eifersucht manchmal, dass da ein Mensch ist, der auch im Leben drin ist? Mhm. Denn das Thema Andrea wird ja doch wahrscheinlich öfter angesprochen werden oder jetzt vielleicht mit im Laufe der Jahre eventuell nicht mehr so oft, aber gerade am Anfang. Oder er wacht auf und redet irgendwas von Andrea. Man hat ja auch so Empfindungen, kann ich mir vorstellen, dass man sagt, hey, ich bin Nummer eins.
Ja, ich kenne das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich glaube, relativ schwer, wir werden das öfters gefragt. Weil der Stefan ja auch von der Andrea erzählt. Und der ist ja auch immer wieder als freier Redner unterwegs und greift ja auch das Thema Trauer und Verlust und auch ja, jemanden zu lieben und weiterzutragen, auch wenn er nicht mehr da ist, immer wieder auf. Und ich bin gerne mit dabei bei den Vorträgen und werde öfters mal gefragt, ja, und was sagst du dann so dazu? Also dann danach, so unter der Hand. Ja, und du, wie geht's dir dabei?
In der Ecke.
Ja, Brigitte. Und dann sage ich, du, ich wusste das. Ich wusste das, dass es die Andrea gibt. Und wir haben das ziemlich am Anfang, war das klar, dass Andrea einen Platz haben darf. Also nicht so als Übergeist oder so, sondern... Wie bei jedem im Leben, also ich finde, verstorbene Eltern darf man doch auch erwähnen, darf man doch auch sagen, Mensch, das habe ich mitgenommen oder das ist noch offen oder das, so haben sie mich geprägt und so ist es. Das ist so. Ich kann doch jemanden nicht totschweigen und das wollen wir auch nicht. Und dafür ist die Andrea zu kostbar, für den Stefan, für die Kinder und auch für mich. Und das ist, glaube ich, liegt es auch sehr viel daran, dass wir sehr viel aussprechen, sehr viel formulieren. Und wir haben das auch am Anfang gesagt. Ich habe gleich zum Stefan gesagt, bitte erzähl mir von der Andrea, wenn sie durch Herz, Mark und Beiden geht. Ja? Und sie sind ganz oft durch den Traum gewandert.
Du hast also nie die Frage gestellt, sag mir, wie es Andrea macht, denn dann mache ich es auch.
Nee, weil das klar, ich kann Andrea, das war klar, ich kann Andrea nicht ersetzen. Ich will das auch gar nicht. Wir starten was Neues, aber jeder bringt seine Geschichte mit. Meine war vielleicht nicht so turbulent und so facettenreich und ich bringe keine 4 Kinder mit, ja. Und trotzdem ist mein Leben ja auch ein Teil. Und davon möchte ich erzählen, wie ich als Single gelebt habe, oder? Oder meine Freunde oder das, was ich immer beruflich auch gemacht habe. Und das ist ja auch kein Tabu. Und deswegen war das klar, nee, wir müssen nicht vergleichen. Und ich glaube, es liegt auch sehr am Stefan, dass er nicht sagt, oh, aber Andrea hätte jetzt so und so das gemacht oder besser geküsst oder schneller gelaufen oder was weiß ich nicht.
Mhm. Du sprachst von den Kindern.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Du kommst in die Familie rein. Ja. So ein Spruch, den man dann auch immer wieder hört. Du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht meine Mutter.
Ja. Okay.
Ich weiß nicht, ob das vorkam. Und zweitens, wenn es vorkam, wie gehst du damit um?
Ja.
Das ist ja auch schmerzlich.
Ja. Okay.
Ich fabuliere. Es kann
ja
nicht
ja,
sein,
ja, ja.
Ich rede hier völlig Wahnsinn.
Also, genau. Ich glaube, ich habe das, vielleicht habe ich es einmal gehört, zweimal höchstens. Also, ich kann mich nicht erinnern. Es war also nicht so schmerzhaft. Und es stimmt, ja, ich bin nicht die leibliche Mutter. Mhm. Aber ich bin jetzt mal eine erwachsene Bezugsperson, die sagt, räum mal deine alten Strümpfe weg oder die Schuhe ins Regal. Und das machen alle Eltern, egal wie sie jetzt von der DNA verbunden sind mit diesen Menschlein, die da heranwachsen und halt irgendwas lernen müssen. Ob es jetzt aufräumen ist oder pünktlich nach Hause kommen oder so. Ich glaube, dass ein Kind...
Aber es ist ja, doch was anderes...
Ja.
Entschuldigung.
Okay.
Ich kann mir vorstellen, es ist was anderes, wenn du ein Kind auf die Brust gelegt bekommst.
Ja, okay.
Und hast eine gewisse Verbindung. Und später, wenn das Mädchen oder Junge
ja,
einen zur Weißglut
ja,
treibt,
ja,
du doch noch einen Ankerpunkt hast.
Richtig, habe ich gesäugt.
Ja, zum Beispiel, ne?
Okay.
Oder du ja, kommst mit ja, 10, also,
ja,
also in
ja,
die Familie,
ja,
und das Kind ist 10,
ja,
oder 8,
ja,
keine
genau,
Ahnung, wie alt.
Hatten wir, ja, genau.
Und der macht irgendwas und du hast diesen...
Ja. Ja.
First moment.
Okay, gut. Ich habe mich darauf vorbereitet und habe gedacht, ja genau, das kann kommen, das kann passieren und sie haben auch recht. Also die Kinder haben recht, indem sie sagen, was hast du mir zu sagen und du bist nicht die Mutter. Und dann muss ich an dem Punkt weitermachen, ja, was habe ich dir zu sagen? Ja? Und da geht es und steht und fällt mit dem Vater, der sagt, doch, zusammen wollen, was soll es gelingen. Mhm. Und ich habe solche richtige beißige oder so Messer auf Brust Momente ganz selten erlebt. Und ich glaube, wir haben uns vorher viel Gedanken gemacht und wir sind es dann quasi langsam angegangen. Also wir hatten uns beide eine Elternzeit genommen, der Stefan und ich.
Das bedeutet was?
Das bedeutet, dass er ja noch nicht wieder gearbeitet hat
ja,
und ich meine Arbeit in Würzburg gekündigt habe und schon mal zu einer Freundin hergezogen bin und habe schon mal ein halbes Jahr vor der Hochzeit bin ich einfach täglich gekommen, dass mir einfach solche Sachen schon mal anschauen und konnte abends aber auch wieder gehen und sagen, okay, jetzt ihr, macht mal weiter.
So. Und doch ist es ja so, dass nach der Hochzeit
ja,
und dann auch vor allem dann im beginnenden Teenie-Alter
ja,
das Kind, der Sohn, die Tochter
ja,
weiß, die Frau, die jetzt
ja,
gerade aus dem Bad
ja,
rauskommt,
genau,
ist
ja,
nicht die, die vor
ja,
fünf,
genau,
vier, drei Jahren
ja,
aus dem Bad rauskam.
Genau. Ja, das stimmt. Wir haben auch mit den Kindern am Anfang gesagt und auch immer wieder wiederholt, die Mama bleibt die Mama. Die Mama ist die Andrea. Ah. Ich bin eine Mutter, eine Stiefmutter. Ich bin die Brigitte und wir hatten es auch am Anfang gesagt, die Kinder dürfen mich gerne weiterhin, sie kannten mich ja halt als lustiger Clown oder Babysitter oder so, ja, dass sie weiter Brigitte zu mir sagen können, ja. Und ich glaube, dass dass auch für die Kinder klar war, sie dürfen loyal ihrer Mutter sein. Sie müssen nicht ihre Mutter vergessen oder zur Seite stellen. Sie ist nicht mehr aktiv da, sie lebt nicht mehr. Aber sie muss nicht zugedeckt werden durch Brigitte.
Musstest du die Kinder trösten?
Trösten in der Trauer, meinst du?
Ja. Oder war da Stefan dafür verantwortlich und zuständig?
Ich glaube, im größeren Teil der Stefan, aber schon auch ich immer wieder. Es ist interessant, ein Kind hat mich irgendwann mal angesprochen und gesagt, würdest du bitte nicht so viel von der Mama erzählen? Ich kannte ja die Andrea. Und immer, wir sind ja auch in dem Haus, wir wohnen im Haus zusammen, wo Andrea auch viel gestaltet hat. Und sie war sehr musikalisch und hat ihre ganzen Noten und das Klavier sind ja da und standen da und lagen da. Und ich habe glaube ich, am Anfang war mir klar, schau, und da hat die Mama, das war das Lieblingsstück von der Mama oder das hat die Mama, die Noten sind von der Mama und alle Kinder haben auch Klavier angefangen zu lernen, unterschiedlich weit gebracht, aber das haben wir immer wieder zum Thema gemacht, ja. Mhm. Und irgendwann hat ein Kind gesagt, bitte erzähl nicht so oft von der Mama, das macht mich traurig. Mhm. Und dann dachte ich, oh ja, wow, also auch die Kinder haben ein Signal gegeben, so viel ist gut und jetzt auch mal wenig. Und ich habe gesagt, kein Problem, aber gib du mir auch wieder ein Zeichen, wenn mehr möglich ist.
Konntest du auch dir Raum schaffen, deiner Persönlichkeit?
Das war am Anfang echt schwierig. Ich war ja eigentlich immer sehr autonom und habe auch viel ehrenamtlich gemacht, immer voll gearbeitet. Aber wenn ich daheim war, in meinen kleinen vier Wänden, war ich daheim, ja, und war, und wenn das Telefon geklingelt hat, bin ich ran oder nicht oder so, ja, ich konnte das immer selber entscheiden, wann ich über das normale Pensum oder das schon eher erhöhte Pensum hinaus noch Kontakt möchte. Und das war am Anfang schwierig, dass man eigentlich immer ansprechbar ist. Mhm. Und selbst bis in die Nacht, wenn jemand geweint hat und der Stefan mal richtig gut geschlafen hat, dann bin ich aufgestanden, ja, mhm. und habe nach den, also hauptsächlich zwei Kindern geguckt, was ist denn los, ja, so, oder wenn mal jemand schlecht war, halt so diese Sachen, ja. So.
Du hast ganz aufs Praktische reduziert, du sagtest eben, da steht das Klavier und ja, die Noten.
Genau.
Wie konntest du dich ja verwirklichen, ja, in deiner Persönlichkeit, ja, raumtechnisch?
Ja, genau, raumtechnisch, wir haben gesagt, das Schlafzimmer machen wir ganz neu, das ist unser Raum und das ist auch mein Rückzugsplatz und alles andere, haben wir so peu à peu verändert oder gelassen.
Du hast auch so Andrea dann auch nie als Konkurrentin gesehen?
Gar nicht, weil ich glaube, vielleicht weil ich sie gut kannte, weil es nicht auszuloten galt, oh, war die vielleicht toller oder super Mutter oder wie auch immer. Ich musste mich nicht in der Mutterrolle vergleichen, weil ich glaube tatsächlich, es ist was anderes, ja, und aber für mich trotzdem was Neues. Also gestalte ich neu die Beziehung.
Gab es in der fast 10 Jahren auch eine Phase oder Phasen, wo du dachtest, was habe ich gemacht?
Also es gab schon auch echt herausfordernde Zeiten. Vor allem, und da bin ich selber, ich muss immer so ein bisschen lachen über die Leute, die am Anfang gesagt haben, oh, was, 4 Kinder? Oh, da wünschen wir viel Kraft und so ein bisschen betretenes Schweigen oder weggucken.
Wer 4 Zombies in der Familie hat.
Und, genau.
Deswegen brauchst du die Kraft.
Genau.
Also es gab ja keine Zeit. Es gab
doch, es gab natürlich Zeiten. Was ich nicht dachte ist, dass ich mitleide, wenn es den Kindern schlecht geht. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich bin selber auf mich reingefallen, dass ich dachte, ja, das kann man ja gut wegstecken, das Schöne nehme ich und das andere ist meine Rolle. Aber was ist, wenn es dem Kind dreckig geht, ja? Und du das Tag für Tag zuschauen musst, wie sich vielleicht auch eines der Kinder im Weg steht, wo du denkst, wow, was für ein Potenzial und kriegt es nicht auf die Spur, ja? Oder auch in eine tiefe Trauer fällt oder in eine Wahnsinnswut, ja, alles aus berechtigten, sowieso in der Pubertät aus berechtigten Gründen, ja, sowieso am Leben, aber auch mit der schweren Geschichte. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und das waren echt schwere Zeiten, ja. Mhm. Ja. Bewegt mich noch immer.
Sehr authentisch, ja. Ist ja logisch. Das kann man halt irgendwie abschalten.
Ja.
Oder?
Also das ist schwierig, oder? Ja, da hängt viel dran. Das ganze Leben nämlich, ne?
Natürlich. Oder, und du hast ja, sagen wir mal, nicht nur 18, 19 Jahre, auf die du zurückblickst und sagst, oh, das war jetzt nett.
Ja, ja.
Und dann warst du verheiratet, genau, sondern du warst 35.
Ja, ja. Genau. 40, als ich geheiratet habe, 40, möchte ich sagen.
40
ins
Jahre.
Ins laufende Bild, ja.
Ins laufende Bild. Die Kamera. Ne? Aber das ist ja schon, das ist ja wirklich ein großer Vergleichsmoment. 40 Jahre.
Mhm.
Da kann man ja durchaus mal sagen, ich habe mich verloren. In den darauf folgenden 10 Jahren. Mhm. Wenn man es negativ sieht. Man kann sagen, es hat mich weitergebracht.
Es hat mich auf jeden Fall verändert.
Es hat mich, ist das auf jeden Fall.
Ja.
Negativ, genau, könnte man sagen, es hat mich von meinem Ziel oder meinem Leben weggeführt.
Mhm. Nein, ich habe viel gewonnen, aber es ist natürlich auch eben nicht nur gewinnen im Sinne von wow, alles supi. Also es ist es ist einfach tief bewegend in jeglicher Beziehung, ja, dass du, also es gab auch ganz viele stolze Momente, wo wir gesagt haben, wow, ja, wo ich dann auch hinstehe, meine Kinder, ja, wir reden übrigens von unseren Kindern, ja, also nicht und Stief und hin und her, wo ich denke, wow, also ganz viele schöne Momente, aber eben auch schwere Momente, wie alle Eltern auch. Alle anderen Eltern auch, die sagen, oder Alleinerziehende, ja, die sagen, mir steht's ganz oben, ja. Ich sag's zum 20. Mal, zum 120. Mal, zum 1020. Mal immer dasselbe. Warum geht da nichts weiter, ja?
Und dachtest du da nie, ich bin nicht für die Mutter geschaffen?
Ich habe zwischen ganz kurz mal gedacht, ich glaube, Stiefmutter funktioniert nicht, also nicht bei mir. Bis ich dann weiter gedacht habe, nee, es ist die Elternschaft, die so herausfordernd ist. Es ist egal. Also, vielleicht nicht ganz, ja. Mhm. Ich bin halt später eingestiegen, ja. Mhm. Andere wachsen rein, haben aber dafür auch schon...
Quereinsteiger.
Ich bin der Quereinsteiger, dafür haben andere schon auch schwere Jahre mit Schlaflosigkeit und Kindergarten und Schule und erste Schwierigkeiten mit Lernen und IQ und was weiß ich, was Eltern bewegt. Das habe ich alles nicht. Ich starte quer und gehe den nächsten Schritt mit den Kindern, ja. Und irgendwie, ja, ich glaube nicht, dass ich mich verloren habe. Ich glaube, wir haben unterm Strich, kann ich sagen, ja, es funktioniert. Aber Elternschaft ist herausfordernd. Und das werden mir Eltern oder auch so geistige oder geistliche Eltern, je nachdem, wie man es sagen möchte, ja, also ob du Tante oder Onkel bist und zu deinen Nichte oder Neffe eine sehr enge Beziehung hast und dann auch mitleidest, wenn es schief läuft von einem Tag zum anderen, ja, dann bist du nicht die leibliche Mutter, aber du bist nah an dem Menschen und sagst, Mist, wie soll das gelingen, ja? Langer
jetzt,
Atem. Ja.
Jetzt hängt ja kein Papyrus.
Nee.
den du dir doch erbeten hast zu Beginn.
Mit Absicherungsklauseln 1, 2, 3 und 4 natürlich.
Und Ausstiegsklauseln natürlich.
Eben,
auch,
genau.
Auch schon nach 5 Jahren.
Ja.
Die gab es alle nicht. Ja. Die ganzen Klauseln.
Genau.
Und doch würde ich sagen, oder das irgendwie hört man das raus, es war okay.
Ja, ich würde sagen, es war okay.
Ohne Papyrus, also ohne, ohne Blatt vom Himmel, ohne Zettel, ja, wo draufsteht, ja, machen.
Ja, ich würde es wieder so entscheiden.
Bist du eher ein, würdest du sagen, ich bin ein gläubiger Mensch, der solche Inputs braucht von Gott, sprich Zettel und so weiter? Oder bist du jemand, der vom Verstand her geht und sagt, so habe ich es erfahren, so mache ich es und so, ja, ziehe ich es auch durch?
Ja, ich habe ja nie einen Papyrus bekommen von Gott. Es wäre mir in dem Fall wirklich lieb gewesen, weil ich wusste, es ist eine sehr entscheidende Frage, die ich jetzt beantworten werde. Denn selbst wenn ich als Single weiter, also wenn ich mich anders entschieden hätte, wäre ja auch die Beziehung, also die freundschaftliche Beziehung zur Familie und auch das Erinnern an Andrea sicherlich anders gewesen, ja?
Definitiv, ja.
Also so. Mhm. Ich glaube, ich bin jemand, der hätte es gerne auch mal leicht. Komm, da steht es schwarz auf weiß und es ist doch ganz klar und bestens. Aber ich weiß eben auch, selber denken, selber fühlen, selber in der Verantwortung stehen und es nicht auf Gott abschieben. Der hat ja gesagt, und jetzt aber hier schon mal her. Und trotzdem zu wissen, es ist erlaubt. Da ist einer, der meint es richtig gut. Der lässt auch ganz viel, muss an ihm vorbei oder lässt es zu oder man versteht es nicht. Ich verstehe Gott ganz wenig, glaube ich. Ja. Aber das, was ich verstanden habe, heißt, ich bin da. Und jetzt wag mal was. Wag es so oder so, egal, aber wag es und du sollst wissen, ich bin da. Und das fasziniert mich sehr, muss ich sagen. Auch wenn ich's
an Gott.
An Gott. Auch wenn da nicht irgendwie steht, so für Brigitte, hier ist alles geklärt. Und das wird dir niemals widerfahren. Das steht nirgendwo, dass es ein Spaziergängle wird, ja. Das ist ein Marathonlauf, das ist manchmal ein Gehetze, manchmal ein, ich lege mich in den Graben und guck nur noch irgendwie in den Himmel und gut. Und manchmal ist es einfach auch auf Folge 7 schweben. Ja, es ist so ein bisschen bunt vielleicht.
3 Abschlussfragen.
Okay, ich versuche mich kurz zu fassen.
Was würdest du mit deinem Wissen, das du heute hast, was hättest du vor 5 Jahren anders gemacht?
Vor 5 oder vor 9 Jahren?
Machen wir eine Ausnahme von 9.
Von 9 Jahren, am Start.
Am Start.
Okay. Wie schnell muss ich antworten?
Mach, wie du willst.
Ja. Mir fällt nichts ein.
Vorletzte Frage.
Vorletzte Frage war schon die zweite.
Drei?
Okay, zwei, ich zähle mit. Ich zähle mit.
Eins. Vorletzte Frage.
Ja.
Welches Buch hast du nicht nur einmal gelesen?
Deine Juliet. Die Schriftstellerin ist leider kurz vor der Veröffentlichung gestorben und ihre Nichte, glaube ich, hat es fertig geschrieben. Es wurde verfilmt, die Verfilmung ist nicht so toll.
Deine Juliet,
Briefe.
Juliet.
Genau, ich habe es auch mehrfach da, ich kann es dir auch mitgeben, wenn du willst.
Ich will's,
ich
will's nur wissen, was die Leute lesen und was sie so angucken.
Genau. Sehr zu empfehlen, sehr bewegend, leichtfüßig und trotzdem mit Tiefgang.
Die läuft im Regen auf dem Cover und hat ihre Schuhe in der Hand. Deine Juliet.
Ja, gut. Okay.
Letzte Frage. Die Plakatfrage.
Okay.
An der B14, Staustelle des Jahres, des Jahrtausends, ist ein riesiges Plakat. Und auf dieses Plakat darfst du eine Woche lang dein Statement draufhauen.
Sowohl als auch ist mein Statement.
Sowohl als auch?
Sowohl als auch.
Was heißt das?
Okay, wir leben in unterschiedlichen Rollen, in unterschiedlichen Beziehungen. Und nur schwarz-weiß zu denken, trifft es nicht ganz. Zu sagen, ich bin doch Ehefrau, ja, aber ich bin auch Tochter. Ich bin Stiefmutter, ja, aber ich bin auch Arbeitskollegin. Und interessanterweise, das geht. Sowohl als auch. Und ich muss nicht irgendwas ausblenden und sagen, oh, aber das darf nicht. Das gilt für die Trauer, das gilt auch für den Glauben. Ja. Wow, wir haben einen wunderbaren Gott, aber wir erleben auch richtig viel schreckliche Sachen. Ja. Sowohl als auch. Und da wird ein Schuh für mich draus. Also nicht ab wegdrücken, sondern den Mut zu haben, okay, lass uns was verknüpfen, auch wenn es komisch sich anhört oder seltsam anfühlt. Aber ich darf vieles sein, sowohl als auch. Das ist mein Statement.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst der Brigitte einen fetten, fetten Daumen. Oder schickt den Film an Leute, die in einer ähnlichen Situation sind. Nächste Woche kommt eine neue Folge und bis dahin, bleibt oder werdet. Superfrau, macht's gut. Tschüss.